Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Aus Johannes 19, Abvers 16b. Jesus wurde abgeführt. Er trug sein Kreuz selbst aus der Stadt hinaus zu der sogenannten Schädelstätte. Auf Hebräisch heißt sie Golgatha. Dort kreuzigte man ihn und mit ihm zwei andere, einen auf jeder Seite, Jesus hing in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen, das die Aufschrift trug: Jesus von Nazareth, König der Juden. Dieses Schild wurde von vielen Juden gelesen, denn der Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde, war ganz in der Nähe der Stadt und die Aufschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Die führenden Priester des jüdischen Volkes erhoben Einspruch. Es darf nicht heißen, König der Juden, sagten sie zu Pilatus. Schreibe, dieser Mann hat behauptet, ich bin der König der Juden. Pilatus aber erwiderte, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Die Soldaten, die Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und teilten sie unter sich auf. Sie waren zu viert. Beim Untergewand stellten sie fest, dass es von oben bis unten durchgehend gewebt war, ohne jede Naht. Das zerschneiden wir nicht, sagten sie zueinander. Wir lassen das Los entscheiden, wer es bekommt. So sollte sich erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war. Sie haben meine Kleider unter sich verteilt und mein Gewand haben sie das Los geworfen. Genau das taten die Soldaten. Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester sowie Maria, die Frau von Klopas, und Maria aus Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hatte, sagte er zu seiner Mutter: Liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte: Sieh, das ist jetzt deine Mutter. Da nahm der Jünger die Mutter Jesu zu sich und sorgte von da an für sie. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er: Ich habe Durst. Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen Ysopstengel und hielten ihn Jesus an den Mund. Nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er: Es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb.
Es gibt so Momente im Leben, die lassen sich nicht einfach klären oder einfach so lösen. Vielleicht sind das Konflikte, die einfach bleiben und sich nicht wie Luft auflösen. Vielleicht sind es Gespräche und Begegnungen, die man sich so sehr wünscht, aber die einfach nicht stattfinden. Spannungen, Verletzungen, manchmal sogar das Gefühl von Schuld und Scham, was einfach nicht weggeht und wie so ein Kleber an einem haftet. Das liegt nicht daran, dass wir es gerne so hätten, solche Momente und Augenblicke. Ganz im Gegenteil, wir wollen es gerne klären. Wir tun so vieles, damit sich das auflöst. Aber wir bekommen es einfach nicht hin. Man müsste sich versöhnen, aber ich weiß einfach nicht wie. Es hätte ein Gespräch gebraucht, aber nun ist es zu spät. Vielleicht kennst du solche Gedanken und findest dich darin wieder. Wir wollen das nicht, ganz im Gegenteil. Wie gesagt, wir tun sogar manches, um da wieder rauszukommen. Das sind Momente, die ganz schön einen zu schaffen machen. Grenzerfahrungen, würde ich sagen. Entweder du selbst kennst das oder du hast jemanden vor Augen, den du sehr gut kennst und vielleicht sogar begleitest und unterstützt und weißt, dass es solche Momente tatsächlich im Leben gibt. Genau an so einer Grenzerfahrung, da knüpft Karfreitag an. Karfreitag begegnet uns genau in dieser großen Herausforderung. Es gibt Momente im Leben, die wir nicht ändern können. Grenzen, die wir nicht selbst überwinden können, egal wie sehr wir uns anstrengen. Aber Karfreitag zeigt uns das nicht nur wie so ein Spiegel, dass es solche Momente gibt und dass sie ganz schön real sein können, sondern Karfreitag geht weiter und öffnet uns eine Tür, die wir selbst weder leicht öffnen noch aufbrechen können. Karfreitag schenkt uns Versöhnung, da wo wir es für unmöglich halten. Davon ist Apostel Paulus überzeugt. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, da beschreibt er die Ereignisse von Karfreitag mit dem Bild des Versöhntwerdens. Und daran möchte ich heute anknüpfen und dich und uns gemeinsam einladen, Karfreitag aus dieser Perspektive anzuschauen. Aber nicht nur anzuschauen und hoffentlich es neu zu begreifen, was Versöhnung bei Gott bedeutet, sondern es auch nachzuspüren und ein Stück weit nachzuerleben, zum Begreifen ein Erleben hinzuzufügen, was wir dann spätestens beim Abendmahl erfahren dürfen. Aber an dieser Stelle eine kleine Warnung. Vielleicht betrifft dich das alles gar nicht. Vielleicht bist du gerade deines Lebens glücklich und denkst, oh, eigentlich möchte ich es gar nicht, dass irgendwas auf mich aufgeladen wird. Dann darfst du dich ganz getrost zurücklehnen und es einfach mal mitnehmen. Vielleicht später für dich, vielleicht für die Menschen, die du unterstützend begleiten darfst. Und wenn du aber merkst, dass es dich selbst doch ganz schön betrifft und du nicht so richtig weißt, was du als nächstes tun sollst, dann an der Stelle auch eine kleine Warnung. Ich werde keine 3, 4 oder 6-Punkte-Pläne vorstellen, wie du richtige Versöhnung findest, sondern wir schauen uns das ganz grundlegend an. Grundlegend, was an Karfreitag am Kreuz passiert und was daraus wird und wie wir es in unserem Leben gestalten, verantworten und auch leben können, da habe ich keine pauschale Antwort darauf. Das müssen wir dann miteinander rausfinden und ich wünsche mir, dass es danach auch Räume gibt, wo wir das auch bewegen können. Aber schauen wir uns das Stück für Stück an. Ich behaupte mal, ob betroffen oder so hineingedacht, dass wir uns alle nach Versöhnung sehnen. Aber gleichzeitig erleben wir es, dass egal wie viel Kraft wir manchmal da hineinstecken, dass Versöhnung unverfügbar bleibt. Ich führe ein Gespräch, ich begebe mich nochmal in die Situation, ich versuche mich nochmal zu besinnen, ich versuche nochmal darüber zu beten, aber es ändert sich nicht. Versöhnung ist etwas Unverfügbares. Und dabei scheitert es ganz selten an unserem Wollen. Manchmal gibt es Momente, wo wir ganz bewusst rebellieren oder ich zumindest für mich sagen kann, dass ich rebelliere und sage, ich bestehe auf mein Recht und ich bleibe bei meinem Stolz, aber solche Momente meine ich gar nicht. Ich glaube, dass wir ganz oft viel wollen, aber manchmal Verletzungen an uns kleben und haften, manchmal sogar erfahrene Schuld, entweder in meinem eigenen Herzen oder an meinen Händen und in meinen Worten, die ich mal ausgesprochen habe. Manchmal ist es der eigene Stolz, der mich davor bewahrt, also nicht bewahrt, sondern verhindert. Und ganz oft ist es auch die Sprachlosigkeit, dass mir die Worte fehlen, der Mut fehlt, mich zu versöhnen mit mir selbst, mit Gott. Und nicht zuletzt mit meinem Nächsten. So bleiben Beziehungen offen, Dinge bleiben ungeklärt und ich muss einfach feststellen, dass ich Versöhnung nicht herstellen kann. In genau diese schmerzhafte Erfahrung kommt die Botschaft, die gute Botschaft von Karfreitag. Auf der einen Seite herausfordernd und schwierig und auf der anderen Seite bin ich davon überzeugt, dass es wirklich eine gute Botschaft ist. Dass an Karfreitag etwas Großartiges, Wunderbares passiert ist. Sogar für sich selbst stehen gelassen, noch nicht auf Ostern, auf übermorgen geschaut. Was das ist, das versucht Paulus uns zu beschreiben und daran möchte ich gerne anknüpfen. 2. Korintherbrief, Kapitel 5, die Verse 14 bis 21. Ich werde heute einzelne Verse daraus rausgreifen und nicht alle Aspekte, die Paulus in seiner Kompaktheit versucht zu beschreiben, auf die heute eingehen können. Aber ich lade dich ein, diesen Text zu Hause nochmal in Ruhe zu lesen, zu Hause nachzuspüren, was Paulus da sagen möchte, aber nicht um Paulus zu begreifen, sondern um Gott zu erfahren. Aber vielleicht reichen ja die ein paar Aspekte, die ich heute rausgegriffen habe, um da schon etwas näher zu kommen. Gleich zu Beginn macht Paulus deutlich, dass Versöhnung oft ganz anders beginnt, als wir es uns vorstellen und als wir es erwarten. In den Versen 14 und 15 sagt er, wir sind nämlich überzeugt, dass einer für alle gestorben ist. Dann sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zum neuen Leben erweckt worden ist. Muss man 2-3 Mal lesen, das ist Paulus. Was steckt da drin? Paulus beginnt ganz anders, als wir es oft kennen. Es mag komisch klingen, aber Versöhnung beginnt bei Paulus nicht bei einem selbst. Versöhnung beginnt bei Jesus, bei Gott selbst. Denn Paulus ist davon überzeugt, dass auch, egal wie sehr er sich anstrengt, dass er Versöhnung nicht herstellen kann. Karfreitag zeigt genau diesen Wendepunkt, wenn wir das erkennen können. Dass der Tod uns alle betrifft, dass wir alle der Endlichkeit ausgesetzt sind. Und genau an diese Stelle tritt Jesus. Das ist der Ausgangspunkt, dass Jesus etwas tut, dass Gott selbst etwas tut und nicht wir. Und vielleicht hast du schon an dieser Stelle einen Einwand. Wie? Ich und der andere müssen nichts tun, nur Gott schenkt Versöhnung. Ist das nicht eine faule Ausrede, dass sich jetzt jeder zurücklehnen kann und nichts mehr tun muss? In Vers 18 sagt Paulus, dass es nicht der Fall ist. Wir müssen nicht erst Buße tun, wir müssen nicht erst eine Wiedergutmachung leisten, wir müssen nicht erst etwas reparieren und wiederherstellen, damit Gott bei uns ist, damit er uns versöhnt, sondern es ist genau das Gegenteil. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ohne zu erklären, wie und warum an dieser Stelle, lautet einfach die freche Ansage: Der Ursprung der Versöhnung, der liegt bei Gott allein. Nicht bei dir, nicht bei mir, nicht bei uns. Denn Gott, der wartet nicht, bis wir etwas hinkriegen, bis wir etwas reparieren und wieder gut machen, sondern er handelt zuerst. Kann man das Paulus so abnehmen und kann man das glauben, dass Versöhnung unabhängig von dir und von mir geschieht, zu der wir nichts beitragen können? Wie soll das funktionieren? Paulus versucht das ganz gedanklich, kognitiv zu beschreiben. Mal gucken, ob es uns gelingt, diese Bilder, die dahinter stecken, und diese Erkenntnis, die er durch Gott bekommen hat, nachzuvollziehen. Das Erste, was er versucht uns zu zeigen, ist in Vers 19 verborgen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Man könnte ja sagen oder meinen, was am Kreuz geschehen ist, ist einmalig, das wiederholt sich auch nicht und damit ist ja alle Schuld aus der Welt. Jesus hat sie ein für alle Mal auf sich genommen. All die Verfehlungen, wie es hier übersetzt ist, all das Gebrochene, all das Schandhafte, all das Zerstörerische, was wir gar nicht wollen, aber doch erleben und erfahren, all das ist ein für alle Mal aus der Welt. Ist nicht der Fall. Paulus sagt nicht, dass diese Verfehlungen ein für alle Mal verloren oder verschwinden werden, sondern sie bleiben real. Not und Elend, Zerbruch und Verfehlungen verschwinden nicht einfach. Nur weil wir an Versöhnung glauben, nur weil Jesus es einmal stiftet, ist das alles nicht aus der Welt. Aber vorletzte Woche oder vorvorletzte Woche habe ich über die Jahreslosung Offenbarung gepredigt. Und da steht es ja drin, es wird einst der Tag kommen, wo Jesus alles neu, alles vollenden und wiederherstellen wird, Gerechtigkeit wiederherstellen wird. Und dann wird es keine Not, kein Elend, kein Kummer, keine Tränen mehr geben. Aber im Hier und Jetzt bleibt all das, was uns vor Versöhnung verhindert, real. Selbst wenn ich versuche, alles richtig zu machen, das hat Paulus versucht, selbst wenn ich versuche, durch mein frommes und geheiligtes Leben noch frömmer und geheiligter zu werden, Schuld bleibt bestehen, Verfehlungen sind real. Das wusste auch Luther, indem er sagte, sündige tapfer, doch glaube und freue dich in Christus noch tapferer. Sündige tapfer, doch glaube und freue dich in Christus noch tapferer, hat er seinem Wegbegleiter Philipp Melanchthon geschrieben. Was heißt das? Paulus macht in Vers 19 deutlich, dass Schuld und Sünde, dass all diese Verfehlungen real bleiben. Das große Aber ist, dass sie nicht mehr angerechnet werden. Gott bleibt nämlich nicht bei dem stehen, was uns so von ihm trennt und uns selbst so verrückt macht und uns gegenseitig so verwundbar. Er bleibt dabei nicht stehen, wo wir uns aufhängen und festbleiben. Aber wie kann Gott so handeln? Das ist das Zweite, was Paulus versucht aufzuzeigen. Und genau hier kommt das Ereignis von Karfreitag, die Tat am Kreuz von Jesus Christus ins Spiel. So wie wir es in der Lesung aus Johannes 19 gehört haben. Dass Jesus nämlich am Kreuz hängt, ist in unseren Augen ein Ende. Er ist gescheitert. Seine Gottverlassenheit, die die anderen Evangelisten noch deutlicher ausdrücken, Johannes hält sich da sehr zurück, aber es wird deutlich, Jesus fühlt sich gottverlassen. Er ist wirklich am Ende. Und auch wir denken, dann ist ja das Ende erreicht. Und die ersten Zeugen waren sich ganz schnell einig, wir haben uns geirrt. Er war doch nur einfach Mensch, denn er ist elend am Kreuz gestorben. Fassungslos haben sie ihn angeschaut, so wie wir auch manchmal Jesus fassungslos anschauen, dass er uns nichts mehr anrechnet. Was in unseren Augen wie ein Ende aussieht, ist in Wirklichkeit Gottes Handeln. Und das finde ich das Besondere an Karfreitag, wenn wir Karfreitag nur für sich selbst betrachten. Wir lösen es ja schon ganz schnell auf, oder ich löse es ganz schnell auf, aber übermorgen steht er doch wieder auf. Das Kreuz wird leer. Er bleibt dort nicht hängen. Er wird wieder auferstehen. Aber lassen wir für diesen einen Moment Karfreitag für sich stehen und lassen mal Ostern und die Auferstehung mal beiseite. Dann dürfen wir feststellen, dass Jesus hier tatsächlich handelt und wirkt. Hier am Kreuz. Er tut nämlich etwas, was wir selbst nicht tun können. Aber es ist nicht nur einmalig irgendwann geschehen, sondern es geschieht tagtäglich. Er ist in der Not, im Elend, im Schmerz, in der Verletzung, in der Verwundbarkeit uns ganz nah. Er ist ein Gott, der das nicht bedingt, dass das alles erst beiseite sein muss, sondern er begibt sich mitten dort hinein. Paulus beschreibt es in Vers 21. Denn der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Das ist das Widersprüchliche an diesem Kreuz. Jesus stirbt dort nicht nur einfach, sondern er nimmt alles auf sich, was uns von ihm und von Gott trennt. Jesus trägt das alles, er erträgt es alles, indem er diese Grenze, die ich versucht habe aufzuzeigen, selbst überwindet. Da, wo wir in Ohnmacht verfallen, in unserer Verletzung so zurückgeworfen sind oder in unserem Stolz so übergriffig sind, da überwindet Jesus diese Grenze. Wo unsere Versöhnung endet, da beginnt Gottes Versöhnung, nämlich am Kreuz. Und das ist der Grund für Paulus, warum unsere Verfehlungen nicht mehr angerechnet werden. Das ist der Grund, warum sie nicht mehr angerechnet werden, auch wenn sie real sind. Auch wenn heute, morgen und übermorgen diese Verfehlungen in unserem Leben sichtbar werden. Sie werden nicht angerechnet, weil Jesus es auf sich nimmt. Denn Gott selbst ist ja der Grund dafür, das war der Ausgangspunkt, dass er sich mit uns versöhnt. Und damit endet nicht nur die Schuld, sondern da beginnt etwas ganz Neues. Schon hier am Kreuz beginnt etwas ganz Neues. Eine Tür wird geöffnet, die wir selbst nicht öffnen können. Ich springe zurück auf Vers 20, denn da sagt Paulus, deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Also für Paulus ist die Argumentation nicht, weil wir so besonders gut sind, nicht weil wir es erkannt haben, nicht weil wir besonders heilig sind, sondern weil Christus es für uns getan hat. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Zwei Dinge sind mir zum Abschluss wichtig. Zum einen eine Zusage und zum anderen ein Auftrag. Vielleicht kannst du dir beides mitnehmen, vielleicht suchst du dir eins aus und vielleicht das, was dir am schwersten fällt. eine Zusage und einen Auftrag. Die Zusage von Karfreitag lautet: Du musst Versöhnung nicht herstellen. Du kannst sie nicht bedingen. Du kannst Versöhnung von Gott nur empfangen. Denn Gott macht den ersten Schritt. Du musst dein Leben nicht erst in Ordnung bringen. Du musst für ihn nichts beweisen. Du musst für ihn nichts korrigieren und wiederherstellen. Das macht er. Er allein ist der Grund dafür, dass er sich mit uns versöhnt. Du darfst kommen, wie du bist, und du darfst dich von ihm verändern lassen. Denn Gott ist längst bei uns, mit all dem, was offen ist, mit all dem, was wir gerade nicht aussprechen können, mit all dem, was wir gerade nicht bereinigen können. Er ist in all dem, wo wir uns unversöhnt sehen. Und vielleicht gibt es da etwas in deinem Leben heute, wo du denkst, das kriege ich selbst nicht gelöst. Genau da brauche ich Gott. Dann lautet die gute Zusage von Karfreitag: Er ist schon längst dort. Er ist bei dir. Paulus kann es nicht lassen, neben einem Zuspruch auch einen Auftrag zu formulieren. Und vielleicht können wir uns von diesem Auftrag auch herausfordern lassen. Für Paulus gibt es eine Konsequenz von dieser Versöhnung. Nicht nur, dass wir es nicht mehr tun können und müssen, aber wir haben damit einen Auftrag. Vielleicht hast du in den einzelnen Versen es schon wahrgenommen. In Vers 18 und 19 wird es deutlich. In Vers 18 heißt es: Und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Und in Vers 19: Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Verkünden nicht nur durch Wort, das haben wir bei Paulus gelernt oder können wir bei Paulus lernen, sondern vor allem durch Tat. Das heißt, Paulus macht deutlich, auf der einen Seite bedeutet Versöhnung, wir können nichts dafür beitragen oder es nicht verändern oder auch gar nicht behindern, weil Gott derjenige ist, der handelt. Nicht nur für dich, für mich persönlich, sondern für die ganze Welt. Aber dann gibt es noch eine ganz persönliche, eine subjektive, individuelle Ebene. Wir müssen diese Versöhnung annehmen. Wir dürfen sie annehmen. Gott bietet sie an. Er zwingt sie uns nicht auf. Aus der Versöhnung am Kreuz entsteht also etwas Neues. Da, wo ich Versöhnung empfange, darf ich sie weiterfließen lassen. Was ist es, wo du gerade Versöhnung brauchst? In welchem Konflikt, in welchem Durcheinander, in welcher unbegreiflichen Verletzung? Und wo darfst du Versöhnung weitergeben, die du durch Jesus erfahren hast? Wo darfst du mutig, ohne es zu bedingen, jemanden vergeben? Was kannst du dir selbst vergeben, ohne etwas dazu beizutragen? Was ist es, wofür Jesus letzten Endes sterben musste? Ich komme zum Schluss. Wenn wir Karfreitag als Versöhnung verstehen, dann dürfen wir entdecken, dass Karfreitag nicht das Ende ist. Es ist ein Anfang. Sowohl heute ganz konkret, aber auch übermorgen, wenn wir Ostern feiern, die Auferstehung. Denn wo unsere Versöhnung endet, da beginnt Gottes Versöhnung. Und genau deshalb feiern wir auch gleich das Abendmahl. Denn das Abendmahl drückt genau das aus. Das Abendmahl ist kein Zeichen dafür, dass du alles geklärt hast. Wenn alles geklärt ist, dann ist es das, was Gott getan hat. Aber du darfst Gott begegnen in all dem Ungeklärten, in all dem Unvollendeten, in all dem Angebrochenen und vielleicht Pausierten, in all dem Gescheiterten. Denn beim Abendmahl sind es nicht wir, die wir uns etwas austeilen und uns zusprechen, sondern es ist Gott selbst, der handelt. Derselbe Gott, der am Kreuz gehandelt hat, handelt auch heute noch. Amen.